Ende weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt nach Wien fährt.
Der Klassiker, live auf Sky Sport Austria.
Hallo.
Ist bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen.
Das ist eines meiner Hauptthemen.
Dann lassen wir mal das Fragezeichen.
Jetzt haben sie ein Dreivierteljahr oder mehr wie ein Dreivierteljahr propagiert, wir wollen Fußball spielen.
Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen.
Da gibt es ja jetzt leider zahlreiche Beispiele, wo es Probleme gibt.
Dann muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung.
Ich nehme es, wie es kommt.
Ich genieße einfach jetzt den Moment.
Wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals?
Viele Menschen waren entzückend zu mir.
Eine wunderschöne Zeit.
Es ist heute schon einiges los gewesen bei Sky Sport Austria. 6 Spiele durften wir dann heute zeigen. Der Kampf um die Meistergruppe, er spitzt sich zu, aber damit nicht genug. Jetzt gibt es als Draufgabe eine neue Ausgabe von Talk und Tore. Ich freue mich sehr, dass Sie heute ungewohnt um 20.30 Uhr trotzdem noch mit dabei sind und jetzt hoffentlich eine interessante Diskussion verfolgen dürfen. Heute mit 2 Gästen. Einer war bis vor einer halben Stunde noch im Stadion, gar nicht so weit entfernt von hier, nämlich in Wien-Hütteldorf. Seine Mannschaft aus der Lustenau hat heute gespielt gegen Rapid. Andreas Herrer, schönen Abend.
Namen.
Freue mich sehr, dass Sie hergekommen sind.
Mich auch.
Und zu meiner Rechten die langjährige Nummer 1 des TSV Hartberg. Jetzt hat es ein bisschen ruhiger, ist in der Scouting-Abteilung tätig, René Sölte.
Hallo, guten
Abend. Schönen Abend auch an Sie. Ich freue mich, dass die beiden Herren heute hier sind. Wir werden die kommenden 70 Minuten miteinander plaudern über aktuelle Geschehnisse und auch die Zukunft. Und Sie haben wie immer die Möglichkeit mitzudiskutieren. Senden Sie uns Ihre Fragen über die sozialen Plattformen und ich werde die gerne in unsere Diskussion mit einfließen lassen. Andreas Herauf, gibt sicher einige Fragen. Dazu könnte ich mir vorstellen, wie es Ihnen heute ergangen ist als Rapid-Legende zurück in Wien-Hütteldorf und dann Rapid einen Punkt abgerungen und das durchaus verdient. Wie emotional, wie intensiv haben Sie es empfunden heute?
Ja, vor dem Spiel war es eigentlich relativ ruhig. Man hat mich viel angesprochen auf meine Rapid-Vergangenheit natürlich und die war natürlich etwas ganz Besonderes für mich. Aber vom Spiel her war ich sehr entspannt vor dem Spiel, weil ich habe diese beiden Spiele, das letzte gegen Red Bull Salzburg und heute gegen Rapid, als Bonusspiele gesehen, wo ich noch ein bisschen was ausprobieren konnte und ein paar Spieler testen konnte und auch vom System noch etwas ausprobieren konnte, weil für mich geht dann ab nächster Woche mit dem Spiel gegen Blau-Weiß Linz für mich dieser richtige Abstiegskampf los. Und umso schöner war es dann natürlich, hier heute was zu holen. Und ein bisschen emotionaler wurde es, weil wir ja lange Zeit geführt haben und ich dann gerne den Dreier noch nach Hause gebracht hätte. Aber ja, schlussendlich jetzt mittlerweile bin ich schon ein bisschen wieder heruntergekommen und kann mit dem einen Punkt natürlich sehr, sehr gut leben, weil schon etwas ganz Besonderes ist, als Tabellenletzter bei Rapid einen Punkt zu holen.
Wir werden das alles nochmal aufarbeiten und vielleicht können wir es ja noch ein bisschen rauskitzeln, die Emotionen. Vielleicht werden sie doch wieder ein bisschen unrunder. Schauen wir mal, wir haben auch ein Schiedsrichterinterview, habe ich Ihnen versprochen. Das kommt auch noch alles. René, für Sie ein etwas ruhigerer Nachmittag, vielleicht weil Sie eben nicht im Stadion mit dabei waren. Hartberg war ja heute zu Gast bei der WSG in Innsbruck. Trotzdem gab es schon einen Austausch. Die Hartberger hätten ja heute die Möglichkeit gehabt, die Meistergruppe zu fixieren. Ist sich nicht ausgegangen.
Ja, Austausch wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen fehl am Platz. Ich glaube, es sind die Emotionen gerade sehr hoch. Und ja, ich war nicht im Stadion, aber habe die Daumen gedrückt.
Ja, Emotionen hoch, weil die Chance groß heute war oder weil diese Niederlage in Innsbruck unverdient oder unnötig war? Wie haben Sie es gesehen?
Ja, ich glaube beides. Es war die Chance eigentlich riesengroß, das zu fixieren. Aber natürlich auch die Umstände mit roter Karte, nicht gegebenen Elfmeter. Das ist dann ein Mix aus Emotionen, der nicht wirklich gut ist, glaube ich. Und ja, die Emotionalität, glaube ich, in unserer Mannschaft ist doch sehr hoch, gerade im Moment. Deswegen ist es schade, dass es nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, wir sollten das große Ganze im Auge behalten und das ist weiterhin gut.
Wie ist grundsätzlich aber nach so einem Spiel, vor allem nach einem Auswärtsspiel, dann auch der Austausch zwischen Ihnen und zwischen der Mannschaft? Trifft man sich dann am nächsten Tag, wenn es dann wieder zum Training geht oder wenn ein freier Tag ist, dann am übernächsten Tag? Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, wir haben eigentlich so in der Regel den Ablauf, dass wir dann Scouting-Sitzungen haben. Das sind 1 bis 2 Mal im Monat, sage ich einmal. Dann wird halt über mehrere Themen, vor allem auch bezüglich Kaderplanung gesprochen. Und das ist eigentlich so der Austausch. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann in Markus anrufe und sage, wie hast du das Spiel gesehen oder was sagen wir der Meinung oder wie heiß bist du nur von 1 bis 10, so ist es nicht. Aber natürlich wird sich auch unterhalten und vor allem immer mit dem Blick auf, was kann verbessert werden.
Wie heiß ist er heute?
Ja, ich weiß es nicht, aber ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich hoffe, er feierlich ist im Bus mit dabei. Weil, ja,
er hätte gerne einen Elfmeter, hätte er ganz gerne gehabt. Wollen wir drauf schauen?
Hätte ich auch gerne gehabt, aber natürlich sehr gerne.
Schauen wir auf die Situation. AFDR und Ogre Netz waren in das Ganze involviert. Da sehen wir es. Ja, genau. Also, Ihr Trainer Markus Schopp hat gemeint, da hätte es Elfmeter geben müssen.
Ja, Ja, das ist wieder so diese klassische 50-50-Entscheidung, finde ich. Aber ich versuche das jetzt wirklich fast voller Objektivität zu beurteilen. Es ist, ich glaube, er muss den Spieler auf die ja treffen, damit er überhaupt den Ball spielen kann. Und ich glaube, er trifft ihn auch. Und sagen wir mal, es ist für mich eher ein Elfmeter, als es keiner ist.
Ja, das Ganze bei einem Stand von 0-1 aus Sicht der Hartberger. Vielleicht noch ein bisschen mehr objektiver, Andreas Herauf. Wie haben Sie es gesehen, die Situation?
Für mich auch Elfmeter.
Okay.
Ja.
Na bitte, dann sind sich zumindest diese beiden Herren einig. Auch bei Ihnen im Spiel hat es eine Situation gegeben, wo es einen Elfmeter dann für Rapid gegeben hat, der dann dazu geführt hat, dass das Spiel eben 1-1 ausgegangen ist. Und zwar, weil Markus Hameiter, der dieses Spiel geleitet hat, hier ein Handspiel von Pius Grabherr gesehen haben möchte und dann Grabherr rot zeigt und dann eben auf Elfmeter für Rapid entscheidet, den dann Marco Grühl in der Form, in der er sich derzeit befindet, auch verwertet.
Kein Elfmeter.
Weil?
Ja, weil der Ball eigentlich viel zu hoch, also fast an die Schulter geht und Schulter ist kein Handspiel und ist auch keine Verbreitung, weil er dreht sich ja noch nach vorne. Also na, brauchen wir nicht diskutieren. Ich kann es leider nicht mehr ändern. Für mich ist es ganz klar kein Elfmeter und ja, ist so hinzunehmen, aber schade.
Falls es Sie tröstet, das wird es nicht, aber der gegnerische Trainer Robert Klaus hat Ihnen grundsätzlich zugestimmt, hat gesagt, wenn ein Handspiel, dann nicht von Grabherr, sondern von Gorzel, ja, der in der Situation davor mit der Hand dran gewesen sein soll.
Das stimmt, aber auch das wäre kein strafbares gewesen. Aber noch eher als das Zweite. Also beim Zweiten ist es wirklich ganz, ganz traurig. Und das Schlimme für uns ist eigentlich das, dass wir mit Pius Grabherr jetzt einen Spieler im nächsten Spiel oder nächste, keine Ahnung, wie hoch seine Sperre ausfallen wird für die Geschichte, nicht zur Verfügung haben. Wichtiger Spieler für uns und dann natürlich mit einer Fehlentscheidung so zweimal bestraft zu werden, ist schon bitter.
Ja, es war ein schwieriges Spiel, emotional schwierig auch für den Schiedsrichter. Markus Hameiter, habe ich schon erwähnt, hat das Spiel geleitet. Kollegin Kimberly Budinski hat nach dem Spiel mit ihm gesprochen und natürlich ihn auch auf diese Situation angesprochen.
Zur roten Karte und damit zum Elfmeter, ja, durch ein von Ihnen gegebenes Handspiel, ja, bei Pius Grabherr. Da möchte ich Ihnen auch sagen, waren beide Trainer sich einig, sogar der Rapid-Trainer, dass das für Sie kein Hands ist. Schauen wir es uns trotzdem noch einmal gemeinsam, ja, an und Sie sagen mir bitte, wie Sie das Ganze wahrnehmen und ob das Hands ist oder eben Schulter.
Das ist sicherlich eine sehr, sehr schwierige Situation am Spielfeld, weil du ja, das passiert in einem Bruchteil einer Sekunde, das Trefferbild, Oberarm weggestreckt oder im Schultergelenk. Am Spielfeld nimmst du dann eben wahr, dass der Spieler aktiv mit seiner linken Hand, ja, die wegzieht vom Körper und dadurch auch der Ball nicht, wenn er von der Schulter weggegangen wäre, wäre er wahrscheinlich eher nach oben gegangen. Und der Ball ist für mich von der weggestreckten Oberarm, den er nach oben gezogen hat, der war ja bei der Schussabgabe nicht in dieser Position, ging der Ball nach unten Richtung Boden, wodurch für mich klar eine aktive Bewegung vorlag und auch mit diesem weggestreckten Oberarm es zu einem strafbaren Handspiel
gekommen ist. Robert Klaus hat sogar gesagt, dass er mag, das Handspiel davor für ihn eine rote Karte, also ein Elfmeter das gewesen wäre in dem Fall und das von Grabherr Schulter.
Es war auch ein Handspiel zuvor, aber das war ihm nicht strafbar, weil das war eine normale Handhaltung. Der Ball sprang quasi an die angelegte Hand. Dieses Handspiel war nicht strafbar für mich. Während bei der zweiten Situation die Hand ihm aktiv Richtung Ballloch ging und für mich ein strafbares Handspiel vorlag.
Ja, war wie gesagt nicht Marc, sondern Gorzel. Da sind sich ja alle einig, hat er sich jetzt auch bestätigt, dass das ein nicht strafbares Handspiel gewesen wäre. Wie darf ich es mir grundsätzlich vorstellen, suchen Sie dann nach so einem Spiel auch das Gespräch aktiv mit dem Schiedsrichter oder gibt es das im Stadion nicht, um sich das einfach erklären zu lassen? Warum auch zum Beispiel der VAR, wie da die Kommunikation mit dem VAR ausgesehen hat?
Ja, ich hätte mir ja gewünscht, dass er sich selber angeschaut hätte. Das war ja auch nicht der Fall. Also das war die eine Geschichte. Und das war dann schon relativ schnell abgeklärt mit dem vierten Mann draußen an der Linie, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und ja, war ein kurzer Austausch, aber da bin ich jetzt mittlerweile schon zu alt, dass ich mich da nochmal zu was hinreißen lasse, weil es eh nichts mehr bringt. Zwar eh schon vorbei, aber jetzt im Nachhinein natürlich, wenn man die Bilder sieht, dann und wenn es der andere Trainer auch noch so sieht, dann glaube ich, sind wir uns alle einig, dass es nicht unbedingt zu geben gewesen wäre.
Ja, aber Sie haben ja gesagt, ein Bonusspiel und dann immerhin einen Punkt mitgenommen und dann nächste Woche geht es dann los, wie Sie gemeint haben, mit dem, was dann wirklich zählt. Das war ja atmosphärisch, das haben Sie schon anklingen lassen, besonders vielleicht aus unterschiedlichen Gründen. Der erste, weil Sie ja eine lange Vergangenheit bei Rapid haben. Und es gab ja, glaube ich, eine ganz lustige Situation. Es gab Andreas Herauf-Sprechchöre von der Tribüne, die Sie am Anfang ja gar nicht so wahrgenommen haben oder nicht glauben wollten, oder?
Ja, genau so war es. Also die haben schon zeitlang gerufen und dann habe ich das gehört und habe dann meine Bank gefragt, schreiend in meinen Namen. Und Man freut sich natürlich über sowas. Ich habe doch dann kurz rüber gewunken da zum Block West. Aber ja, freut mich natürlich, weil ja, die Vergangenheit, die ich mit diesem Club erleben durfte, schon gewaltig war und tolle Zeit. Und die ja, hat mich geprägt und hat mich eigentlich zu dem gemacht, was ich heute bin.
Ja, wir haben ein paar schöne Bilder zusammengeschnitten, auch von diesem Spiel heute, diesem Auswärtsspiel für Sie und Ihre Mannschaft in Hütteldorf. Wie gesagt, gab auch Sprechchöre für Sie, viermal Meister geworden. Also da scheint offensichtlich auf beiden Seiten was hängen geblieben zu sein. Wenn Sie sagen, hat Sie zu dem gemacht, was Sie auch heute oder wer Sie auch heute sind. Was konkret ist das, was in der Zeit passiert ist, das Sie geformt hat?
Naja, ich habe natürlich eine lange Fußballkarriere mittlerweile als Spieler, als auch Trainer erleben dürfen. Und diese Zeit bei Rapid war natürlich was ganz Besonderes. Also ich erzähle ja vielen Leuten, die das nicht mehr so mitbekommen haben, jungen Leuten, dass diese Meistertitel, diese Cupsiege waren schon was Tolles, aber speziell die internationalen Auftritte, die ich erleben durfte. Wir haben Champions League gespielt, wir haben im Europapokalfinale. Das sind ja Dinge, die heutzutage für einen österreichischen Club fast nicht mehr vorstellbar sind. Und von der Warte, ja, tolle Erfahrungen, die ich nicht missen möchte und die, ja, mit die mir ganz einfach auf meinem Weg weitergebracht haben. Ja.
Ja. Also, schöne Erinnerungen werden wir vielleicht heute auch noch ein bisschen aufleben lassen. Wir holen uns ganz kurz, um das sportlich auch abzurunden, die Tabelle nach 21 gespielten Runden dazu. Wie gesagt, da steht ja jetzt in der heutigen Runde oder stand in der heutigen Runde und vor allem am kommenden Wochenende alles im Zeichen des Kampfes um die Top 6. Da ist heute insofern eine Entscheidung gefallen, als dass der WRC es nicht mehr in die Meistergruppe schaffen kann. Das heißt, die Mannschaften, die auf den Plätzen 8 bis 12 sind, darunter auch Lustenau, werden dann fix in der Qualifikationsgruppe antreten. Die ersten drei sind fix in der Meistergruppe, da ist der LASK heute dazugekommen zu Salzburg und zu Sturm. Und dann gibt es eben vier Mannschaften, die sich am letzten Spieltag im Grunddurchgang in der 22. Runde ausmachen werden, wer dann die drei noch offenen Tickets sich holt aus der Klagenfurt, der TSV Hartberg, Rapid und die Wiener Austria, wobei der TSV Hartberg ja sehr, sehr gute Chancen hat, denn bei einem Sieg oder einem Remis im steirischen Derby gegen Sturm, das ist natürlich ein schwieriger Gegner, aber dennoch steht der TSV Hartberg das zweite Mal in der Meistergruppe nach der Saison 2019-20. Und für Lustenau geht es dann eben darum, in der Qualifikationsgruppe den Klassenerhalt zu schaffen. Aber da gibt es ja die Punkteteilung. Da gibt es immer sehr unterschiedliche Meinungen. Andreas Herraff, ist das gut, ist das schlecht? Vor allem da unten in der Meistergruppe, wo es ja dann auch um Existenzen geht. Aus Ihrer Sicht traue ich mich vermutlich zu sagen, Sie haben jetzt einmal nichts dagegen, oder?
Absolut. Also in diesem Jahr ist es natürlich ein Vorteil für uns. Ein Riesenvorteil, weil ohne diesen Vorteil, glaube ich, wird es verdammt schwer werden. Also uns kommt es natürlich, uns spielt es extrem in die Karten. Generell habe ich die Meinung dazu, dass so wie viele andere auch, dass es schon ein wenig unfair natürlich ist, weil man die Punkte, die man sich erwirtschaftet hat und geschafft hat, dann halbieren muss. Für die Spannung, und das war ja der Sinn dieser ganzen Sache, glaube ich, für die Spannung, die Zuseher für euch im Fernsehstudio sind das natürlich, macht das Ganze extrem spannend und von der Warte finde ich es auch gut. Und deswegen ist es ja einmal der Giegel, einmal der Gurgel. Diesmal profitieren wir vielleicht davon, ein andermal vielleicht ein anderer und deswegen... Ich habe gegen die Punkteteilung nichts, weil es Spannung garantiert und in diesem Jahr darf ich sogar davon profitieren, hoffentlich.
Ja, René, Sie haben sie erlebt mit dem TSV Hartberg. Auf der einen Seite die schönen Zeiten, wie es ist, wenn man in der Meistergruppe oben dann gegen die attraktiven Gegner spielen kann, um die europäischen Plätze. Auf der anderen Seite eben, dass es unten auch sehr unangenehm werden kann. Wie ist es dann, wenn man da unten drinnen steckt und man weiß, es geht um Existenzen, jedes Spiel, jeder Punkt zählt?
Ja, es ist... Gemetzel vom ersten Spieltag weg, das muss man ganz offen und ehrlich so sagen. Und du kannst noch so viele Punkte Vorsprung haben im unteren Playoff. Mit dieser Punkteteilung bist du von Spieltag 1 dann in den Playoff wieder im Abstiegskampf drinnen. Und das war damals, wie der Andi zu Ried gekommen ist, bei uns in Hartberg genau dasselbe. Wir waren eigentlich, glaube ich, 14 Punkte vor Ried vor der Punkteteilung. Dann waren es nur mehr 7 und das erste direkt duell gleich verloren gegen Ried. Und dann bist du mal 4 Punkte vom letzten. Und ja, also fürs Nervenkostüm nicht das Förderlichste, glaube ich.
Ja, Sie haben ja auch gesagt, jetzt waren die Spiele, wo Sie auch doch Dinge ausprobieren können. Andreas Herraff, wie viele Möglichkeiten hat man dann unten in der Qualifikationsgruppe, wirklich noch Dinge auszuprobieren, attraktiv zu spielen, schön zu spielen etc.? Oder geht es ums nackte Überleben eben?
Ja, wie er gesagt hat, das ist Gemetzel. Und ich habe mich gerade jetzt dabei ertappt, als ich die Tabelle gesehen habe, habe mir jetzt ausgerechnet, ja, wir reden alle von einem Vierkampf und dann habe ich tatsächlich jetzt gerechnet, ob der WRC mit Punkteteilung vielleicht wie er es gesagt hat, mit den ersten zwei Spielen, wenn die in der Qualifikationsgruppe die ersten beiden verlieren, ob die dann plötzlich auch dann nochmal dabei sind. Sieht auf den ersten Blick nicht so aus, aber wie er sagt, es ist wirklich eine verdammt schwierige Situation. Für uns weniger, weil wir haben sowieso nichts mehr zu verlieren, aber die Mannschaften, die schon ihre Punkte gemacht haben und die dann plötzlich durch diese Punkteteilung dann nochmal reingeraten. Und eigentlich ist es wirklich so, dass in dieser Qualifikationsgruppe eigentlich alle sechs, wenn es ganz, ganz blöd läuft, da plötzlich im Abstiegskampf sind natürlich. Und wir, also Entwicklung oder etwas ausprobieren, ist kein Thema mehr.
Das heißt, insofern ja auch vielleicht ein bisschen Balsam auf die Seele, jetzt diese Bonusspiele, wie Sie gesagt haben, gegen Salzburg und gegen Rapid, wo man das eben machen kann, wenn Sie jetzt auf die heutigen 90 Minuten zurückblicken. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben was ausprobiert. Was im Detail war das dann? Welche Erkenntnisse haben Sie auch für sich gewonnen?
Ja, für uns war es so, dass wir, das hat auch mit dem Trainer natürlich, mit der gegnerischen Mannschaft ein bisschen zu tun, dass wir bis jetzt von unseren Systemen wenig probieren konnten, weil die Zeit einfach zu wenig war, auch in der Vorbereitung wenig Spiele gehabt. Und somit habe ich diese zwei Spiele sehr, sehr, sehr gerne dazugenommen, wobei natürlich das Spiel in Salzburg mit 0-7 zu hoch war und nicht gut war vom Resultat her. Dass man da verlieren kann, ist normal. Und man sieht ganz einfach mit, das war mir wichtig, ganz einfach, mit welchen Spielern kann ich diesen Kampf, diesen Abstiegskampf annehmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich mit der ganzen Truppe zufrieden bin und alle bereit sind, das anzunehmen. Was ich diese Woche noch ansprechen möchte, wenn es die Jungs jetzt hören, dann können sie sich darauf einstellen. Was mir manchmal nicht gefällt, und das ist, dafür habe ich auch Verständnis, ist die Tatsache, dass wir haben keine Verletzten oder wenig Verletzte im Moment, dass ich am Spieltag oder einen Tag vorher 5 oder 6 Leute auf die Tribüne verbannen muss. Das ist für mich als Trainer eine katastrophale Situation, weil ich diesen Menschen wehtue damit und sie nicht dabei sein können. Aber mir bleibt nichts anderes über. Das ist einfach, das gibt die Regel vor, der Kader, die Kadergröße, die Aufstellung von 11 Spielern gibt das vor. Und somit ist das ganz, ganz schwierig, Leuten und Spielern so eine Mitteilung mitzugeben. Aber trotzdem muss ich der Mannschaft in der Woche sagen, es geht um alles, wie wir gerade besprochen haben. Es ist wirklich ein Abstiegskampf pur. Es geht um Existenzen im Verein, auch für die Einzelnen. Spieler, für die Angestellten, und da kann es nicht sein, dass die Jungs der eine oder andere beleidigt ist, wenn er nicht dabei ist. Enttäuscht sein, absolut, das wäre jeder, wenn er nicht dabei ist, wenn er nicht spielt, aber beleidigt sein, mit dem werden wir nicht weiterkommen, und da muss ich ganz einfach die Jungs jetzt in die Pflicht nehmen, dass jeder da sich hinten anstellen muss. Es geht nicht mehr um persönliche Eitelkeiten, es geht nur noch um den Verein, aber da bin ich guter Dinge, dass die Jungs das auch annehmen werden.
Ja, jetzt sind es ja 4 Spiele unter Andreas Herf bislang. 1 Sieg, 2 Niederlagen und eben dann das heutige Remis. Salopp gesagt, und ich ernte jetzt sicher böse Blicke von da drüben, sagen ja viele, wenn es geheißen hat, wie spielt Austria-Lustenau unter Andreas Herf? Ja, die parken hinten den Bus und so versuchen sie halt dann eben den Klassenerhalt zu schaffen. Gerade wenn man die heutigen 90 Minuten ansieht und vielleicht die erste Hälfte. René, tut man ihm da Unrecht? Tut man der Mannschaft Unrecht?
Ich finde die Diskussion um Spielstile generell ein bisschen fehl am Platz. Es gibt so viele verschiedene Spielstile, die zum Erfolg führen. Nehmen wir unseren Ballbesitz oder unseren versuchten Ballbesitzfußball her, dann hast du dann Christian Ilzer, der Intensitätsfußball spielt. Und dann ist es einfach Verteidigungsfußball. Und das ist ja, ich bin auch ein Fan von Ballbesitzfußball, aber wenn wir jetzt im Konjunktiv sind und ich sage, vor der Saison sagt meiner, wir verteidigen hauptsächlich und schalten nur um. Wir machen 3 Punkte mehr, bin ich der Erste, der das unterschreibt. Also ich finde, das Wichtigste ist einfach die Klarheit, glaube ich. Und die muss gegeben sein. Und wer die Mannschaften vom Andi kennt, die sind gut strukturiert und ich glaube, da weiß jeder, was er zum Tun hat. Und ja, ich meine, es führen ja bekanntlich mehrere Wege nach Rom und das ist ein Probater, glaube ich.
Ja, und so einfach zu lesen ist es dann ja vielleicht gar nicht als Gegner, weil der gegnerische Trainer des heutigen Spiels, Robert Klaus, hat ja vor diesem Spiel gesagt, das ist ein höchst unangenehmer Gegner zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Und das spielt vermutlich auch die ganze Woche, die Rapid Wien hinter sich hat, mit. Wie haben Sie das Ganze grundsätzlich, den Gegner heute auch atmosphärisch wahrgenommen? Wie war die Stimmung da heute?
Ja, ich habe während der Woche, mein Zusatzzugang war eigentlich der, dass ich glaube, dass ich geglaubt habe, dass diese Diskussionen der letzten Woche eigentlich wenig mit der Form oder mit der Stimmung innerhalb der Mannschaft von Rapid zu tun haben wird. Habe natürlich meine Meinung zu der Geschichte auch, aber fürs Spiel heute hat es, glaube ich, wenig Einfluss gehabt.
Welche Meinung ist das?
Ja, wir haben eh schon drüber diskutiert. Eigentlich möchte ich da nicht viel dazu sagen, aber was ich sagen kann, ist ganz einfach, dass die Dinge, die vorgefallen sind, ganz klar nicht in Ordnung waren. Das weiß ja mittlerweile jeder. Was ich aber gut finde und richtig finde, dass sich alle Beteiligten, die da natürlich so ihren Teil dazu beigetragen haben, ganz einfach in dieser Euphorie und diesen Fehler, die sie begangen haben, haben sich alle in aller Form und korrekt entschuldigt. Und auch wenn das nicht in Ordnung war, was passiert ist, aber ich denke, irgendwann muss auch dann Schluss sein und man muss diese Entschuldigungen auch annehmen und den Leuten auch glauben und sie ihnen vertrauen, dass sie das auch ernst nehmen. Und wenn das natürlich nochmal vorkommt, dann werden die Leute natürlich sowieso Konsequenzen davontragen müssen. Aber jetzt sollte irgendwann einmal Schluss sein. Ich habe es eh gesagt, wir haben auf dieser Welt ganz, ganz viele Probleme und viele Herde, wo Dinge nicht gut laufen im Moment. Und natürlich ist das auch ein Thema, das in dieser Weltgeschichte einen großen Anteil hat. Aber irgendwann muss auch Schluss sein und man muss auch diese Entschuldigung mal akzeptieren.
Ja, geht für die Damen und Herren zu Hause, darf das vielleicht nochmal zusammenfassen, darum, dass Rapid ja einen großen Derby-Sieg am vergangenen Wochenende gegen die Wiener Austria gefeiert hat, aber leider bei diesen Feierlichkeiten verbal entgleist ist. Spieler und vor allem auch der Geschäftsführer Steffen Hoffmann und Stefan Kulowitz, der Co-Trainer, haben diesen Sieg mit homophoben Gesängen gefeiert, die per Video an die Öffentlichkeit dann hinausgegangen sind. René, was hat sich Rapid alles kaputt gemacht? Was haben sich auch die Spieler zum Teil, wenn man jetzt dann in die Zukunft blickt, auf die zukünftigen Karrieren kaputt gemacht vielleicht?
Ich muss ehrlich sagen, ich sehe es ähnlich wie der Andi. Natürlich ist es nicht vertretbar nach außen hin und ich will das auf keinen Fall schönreden oder irgendwas dergleichen. Ich bin auch für Vielfalt und Offenheit in jeglicher Beziehung und jeder soll tun, was er will. Aber wenn ich dann sehe an Marco Grühl, der angeblich schwulenfeindliche Gesänge mitsingt, was er halt tut, irgend so ein Gedankengut und zu unterstellen, da sind wir doch weit weg, glaube ich, von jeglicher Realität. Ich meine, ich kenne ihn jetzt nur als Gangspieler, aber das war immer, egal wie hitzig es war, war das ein aufrichtiger, junger, schüchterner Mann. Du hast ihn gehabt.
Genau.
Dann ist es dann auch wieder mal an der Zeit zu sagen, ja, okay, jetzt haben sie ihre Strafe bekommen, sie haben sich entschuldigt, für viele zählt das dann vielleicht nicht so viel, aber was sollen sie jetzt noch machen? Genau. Sollen sie jetzt mit 3 Wochen mit irgendwelchen Leibern herumlaufen? Also, ich sage, es war überhaupt nicht in Ordnung, aber es ist Zeit, mal wieder vom Gassen runtergehen.
Ja, die Frage, wie sollen die Strafen aussehen? Rapid hat ja bereits schriftlich eine Stellungnahme eingereicht. Morgen wird das dann persönlich erfolgen beim Senat 1. Und vor allem, was kann man auch präventiv tun in Vereinen, um Situationen wie diese zu verhindern, wollen wir jetzt mit Oliver Egger diskutieren. Er leitet die Ombudsstelle Fußball für alle, die gegen sexuelle Diskriminierung sich einsetzt beim ÖFB. Herr Egger, schönen guten Abend. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Herr Egger, Sie haben wahnsinnig viele Interviews gegeben in dieser Woche, in Zeitungen, beim Fernsehen, beim Radio. Inwieweit hat Ihnen diese Woche gezeigt, wie wichtig diese Ombudsstelle, die Sie hier leiten beim ÖFB, auch ist?
Dass sie definitiv sehr wichtig ist, dass sie gebraucht wird. Muss aber dazu sagen, dass meine Hauptaufgabe darin liegt, Betroffenen zu helfen, dass ich für die da bin, dass ich ihnen zuhöre, weil auch viele brauchen einfach nur mehr das, dass sie ihre Geschichte erzählen können. Und ich versuche dann einfach Hilfestellung mit meiner persönlichen Geschichte zu leisten, dass einfach diese Spieler sich dann vielleicht auch im Verein etc. outen können. Aber wir haben es natürlich auch bei diesem Vorfall jetzt gesehen, dass diese Ombudsstelle leider immer noch notwendig ist. Und wir haben immer auch bei unserer Gründung mitgeteilt, dass wir eigentlich dafür da sind, dass wir uns selbst abschaffen, ja, dass wir einfach diese Ombudsstelle früher oder später nicht mehr brauchen. Aber im Moment ist sie auf jeden Fall noch notwendig.
Wie haben Sie auch die Art und Weise, wie Rapid dann damit umgegangen ist, wie auch die Entschuldigungen formuliert wurden, wie die Spieler auf den diversen sozialen Plattformen eben diese Entschuldigung dann verbreitet haben, wie haben Sie auch das gesehen? Wie beurteilen Sie das, auch die Aussendung von Rapid?
Solche Aussendungen und auch die Entschuldigungen sind natürlich richtig und wichtig. Das ist einmal erster Schritt, diese Einsicht, die man da als ganzer Verein hat und vor allem auch dieser Maßnahmenkatalog, dass man hier dann präventiv weiterarbeiten wird. Mit so Entschuldigungen wie ja, aus der Emotion heraus kann ich persönlich selbst wenig anfangen. Ich bin auch seit über 20 Jahren aktiver Fußballer und aus der Emotion heraus habe ich zum Beispiel noch nie einen anderen Gegenspieler einfach aufs Tiefste beschimpft zum Beispiel. Und Ich möchte da den beiden Herren da vielleicht nur zu verstehen geben, stellen wir uns vor, das wäre jetzt ein Rassismusvorfall, dass da Sprechchöre wären, die zutiefst rassistisch wären. Ich weiß nicht, ob das dann noch 2-3 Tagen alles abgetan wäre, diese ganze Geschichte, sondern dann würde man höchstwahrscheinlich auch noch länger diskutieren. Und ich habe es bei dem Video einfach auch schade gefunden, da sind aktuelle Nationalspieler drauf. Es ist der Co-Trainer drauf, was ich persönlich sehr, sehr schade und auch beschämend finde. Und es wäre ein Paradebeispiel gewesen für Zivilcourage, wenn da einer von denen da oben sagt, Leute, hört auf mit dem, das hat bei uns im Verein nichts verloren. Dann wäre diese ganze Geschichte in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber so hat man einfach sich der Gruppe einfach gefügt und da einfach ja, Menschenverachtendes von sich gegeben.
Will wir was darauf antworten oder sonst? Was wären dann Ihrer Meinung nach angemessene Strafen? Wie gesagt, morgen gibt es ja dann die persönliche Stellungnahme beim Senat 1. Aber was wäre für Sie angemessen? Was würde auch was helfen im Sinne von, dass es zukünftig nicht mehr passiert?
Helfen würden, im Gegensatz zu Strafen, Aufklärungs- und Bildungsarbeit in den Vereinen. Das fängt bei den Jugendteams an, geht über die Akademien, zu den Profis, Geschäftsstelle und so weiter. Und vor allem auch die Ausbildung der Jugendcoaches muss man da, glaube ich, mit reinnehmen. Weil die sind einfach auch verantwortlich, dass sich alle im Team wohlfühlen und willkommen fühlen. Und die dann auch eingreifen können, wenn es zum Beispiel in der eigenen Mannschaft homophobe Vorfälle geben. Weil wenn ich jetzt einen homophoben Trainer habe als Jugendspieler, dann fühle ich mich vielleicht ermutigt, dieselbe Sprache auch zu verwenden. Von Punktabzüge etc. halte ich nichts. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das genaue Regelwerk ausschaut. Aber ich wäre einfach dafür, dass man Homophobie gleich bestraft wie bei Rassismusvorfällen. Weil solange man diese beiden Diskriminierungsformen jetzt nicht auf eine Ebene bringt, wird sich wahrscheinlich beim Thema Homophobie nicht viel ändern. Ja, dann strafen wir vielleicht rassistische Vorfälle, bei homophobe Vorfälle ja, tun wir es vielleicht wieder irgendwie ab, so auf gut österreichisch, ja, gehört eh dazu oder du bist ja eh nicht gemeint. Also ich wäre dafür, dass man das ganz gleich behandelt wie rassistische Vorfälle.
Wir haben ja heute im Zuge unserer Live-Sendung mit der Vizepräsidentin darüber gesprochen auch, Hanna B. Egger. Vielleicht hören wir uns da ganz kurz ein Statement daraus an und können das dann gerne auch noch kurz diskutieren.
Naja, tatsächlich wollen wir das jetzt nicht ad acta legen, zur Tagesordnung übergehen. Die betroffenen Personen, der Steffen für seine wörtliche Entgleisung, verbale Entgleisung, die Spieler und der Co-Trainer für ihre Sprechchöre, für ihre Homophoben haben sich entschuldigt, die bereuen das wirklich aufrichtig. Die wollen das auch wieder gut machen, die werden sich auch aktiv an der Wiedergutmachung beteiligen. Wir sind natürlich jetzt dran gewesen, um zu überlegen, wie kann es sein, dass so massiv gegen unser Leitbild, gegen unser Wertesystem, das uns sehr wichtig ist und das wir haben, verstoßen wird. Und daher haben wir uns auch einen entsprechenden Maßnahmenkatalog überlegt, der sicherstellt, dass wir in Zukunft eben unser Leitbild getreu uns auch verhalten.
Mit diesem Thema Entschuldigung, hat einer dieser beiden Personen, Kulowitz und Hofmann, vielleicht auch einen Rücktritt Ihnen angeboten durch diese Aussetzer, durch diese Entgleisungen?
Das wäre mir neu. Wir wollen hier keine kurzfristigen medienwirksame Aktionen starten. Wir wollen seriös und in Ruhe mit dem Thema umgehen.
Ja, egal. Stimmt Sie das positiv, wenn Sie das hören, Maßnahmenkatalog? Das ist, ohne despektierlich zu sein, aber immer so ein schönes Wort. Das gibt es ja auch bei anderen Dingen, bei anderen Zwischenfällen. Dann wird dann auch ein Maßnahmenkatalog erarbeitet und trotzdem passieren dann wieder gewisse Dinge. Reicht Ihnen das?
Also ich gehe davon aus, dass sich Rapid dann auch an diese Maßnahmenkataloge halten wird. Ich persönlich bin schon auch zufrieden mit der Reaktion von Rapid. Natürlich muss diese Arbeit gegen Homophobie jetzt dann tiefgreifend weitergehen, damit solche Vorfälle einfach nicht mehr passieren. Weil ich werde da immer wieder gefragt, wann outet sich vielleicht der nächste Spieler, solange so auf den Fußballplätzen und auch in den Kabinen zugeht. Ja, werden wir da nicht oder braucht mir diese Frage in nächster Zeit einfach keiner stellen, weil es einfach nichts weitergehen wird. Weil man muss einfach versuchen, dass sich einfach alle willkommen fühlen. Und ich weiß auch vorher noch einmal angesprochen, dass wir andere Probleme auf dieser Welt haben, aber es gibt trotzdem in sehr vielen Ländern immer noch die Todesstrafe für Menschen, die gleichgeschlechtlich lieben. Also ich glaube schon, dass wir da noch generell gesamtgesellschaftlich einen großen Auftrag haben, dass die Situation einfach auch in Österreich besser wird. Und was ich auch noch festhalten möchte, das ist jetzt ja nicht nur ein spezifisches Problem des SK Rapid, sondern wie gesagt, wir haben das gesamtgesellschaftlich leider immer noch, dass Homophobie bei vielen Menschen einfach tief verankert ist und im Männerfußball leider generell auch.
Dann danke ich Ihnen, vielen lieben Dank auch für die Einschätzung der Situation Ihrerseits und für die Worte. Danke Ihnen, schönen Abend noch.
Sehr gerne, ebenso.
René, ich würde ganz gerne noch die letzte Antwort aufgreifen. Ich meine, das ist, wie gesagt, jetzt nicht nur ein Problem des SK Rapid, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Sie spielen oder Sie haben viele Jahre gespielt, sind immer noch auf Fußballplätzen unterwegs. Wie sehr ist es leider noch ein Problem, auch Ihrer Erfahrung nach?
Ich glaube, das größte Problem ist, ich meine, wir stellen jetzt die Spieler und die Trainer, die einen Blödsinn, wie wir schon gesagt haben, gemacht haben, schlecht dar. Aber die Frage, die ich mir stelle, also wenn ich, Entschuldigung, auswärts irgendwo gespielt habe, dann sind auch in meine Richtung homophobe Äußerungen von Fans geflogen. Ich finde, wenn, dann müssten wir uns alle in das Boot setzen und auch mal die Fans in dieses Boot mit reinsetzen, dass man da wirklich gesamtheitlich dann was verändern kann, weil ich kann jetzt nicht hingehen und 5 Spieler für das verurteilen, was wahrscheinlich eh der richtige Ansatz ist. Und der Eckert hat recht, ich bin zu 100% auf seiner Linie. Aber wenn man da dann von den Fans hört, Beschimpfungen, die ja, willkürlich alles betreffen, sage ich einmal, ob es jetzt Privatleben, Beruf oder was auch immer ist. Und das musst du dir unter Anführungszeichen als Spieler gefallen lassen. Das ist, wo ich dann der Meinung bin, das ist halt dann auch wieder so ein bisschen heuchlerisch, dass die Spieler sich diese, nennen wir es mal, Aus- oder Ansagen der Fans gefallen lassen müssen. Aber die Spieler sollen es nicht machen. Zu Recht sollen sie es nicht machen, aber ich finde auch, dann sollten es die Fans auch nicht machen.
Ja, also generell der Umgangston, an dem da gearbeitet werden muss und leider auch im Jahr 2024, wie gesagt, noch ein Problem, dass es zum Teil halt eben mit homophoben Äußerungen verbunden ist. Für Rapid und wie gesagt, morgen gibt es dann die Stellungnahme beim Senat 1 und da werden dann auch vermutlich die Strafen bekannt gegeben. Kann das Ganze natürlich sportlich dann auch Folgen haben, weil wie gesagt, sind ja auch Spieler dabei, zum Beispiel Burgstaller oder eben auch Krühl, die dann vielleicht gesperrt werden für eine gewisse Anzahl an Spielen. Und das ist dann natürlich im Kampf um die Top 6 oder dann auch in der Meistergruppe oder Qualifikationsgruppe natürlich von großem sportlichen Nachteil. Also, und am Dienstag wird sich Rapid im Übrigen auch dann noch dazu äußern. Dann wollen wir dieses Thema abschließen, Andreas Herraf, und wollen sportlich bleiben und werden, was die Austria Lustenau betrifft. Haben Sie gesagt, Sie haben im Winter dort übernommen und Sie haben gesagt, jetzt auch schon gerade vorhin, wer nicht mitzieht bei mir und da geht es darum, eben die Klasse zu halten, der ist halt nicht dabei und da muss man dann auch Spieler enttäuschen. Was heißt nicht mitziehen? Was darf ich mir darunter vorstellen?
Genau, das ist der Punkt. Also das wird ja oft falsch verstanden und dann denkt man, ich bin der unbequeme und unangenehme Trainer. Was man sich darunter vorstellen kann, ist ganz einfach. Ich habe da einen ganz einfachen Zugang zu der Geschichte. Ich sehe Fußball im Profisport und da befinden wir uns jetzt ganz einfach als absoluten Leistungssport. Und Leistungssport verlangt ganz einfach eine professionelle Einstellung und verlangt Leistung und Performance. Und was ich von meinen Spielern verlange und fordere, ist, dass sie für ihren Job, und für den werden sie auch bezahlt, das Bestmögliche abliefern. Das heißt nicht, und das sage ich jedem Spieler ganz klar, das heißt nicht, dass er gut spielen muss. Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass ich selber oft nicht sehr gut gespielt habe. Also ich glaube, öfter nicht gut als gut gespielt sogar. Und das muss ich jedem Spieler zugestehen. Aber er muss an jedem Tag sein Bestes geben. Und wenn es nur 60-70% an dem Tag sind, dann sind das eben seine 100% an dem Tag. Und die erwarte ich. Und das ist das Einzige, was ich verlange. Und das, denke ich, darf ich verlangen. Und somit bin ich ganz gut gefahren bis jetzt, weil es nichts Außergewöhnliches ist, was ich von den Jungs fordere. Und somit weiß jeder Bescheid, was er zu tun hat und wir kommen gut miteinander aus.
Aber offensichtlich vielleicht schon, weil Sie es ja auch des Öfteren explizit betont haben. Das heißt, hatten Sie das Gefühl, als Sie nach Lustenau gekommen sind, dass dort viele den Ernst der Lage noch gar nicht erkannt haben? Und nochmal zur Erinnerung, Lustenau ist mit 3 Punkten in diese Winterpause hineingegangen.
Also ich kann gar nichts dazu sagen, weil ich bin wirklich im Januar zur Mannschaft gestoßen und vom ersten Tag an war sowohl die Stimmung nicht am Boden oder man hat gesagt, die müssen ja alle deprimiert gewesen sein. Ich denke, durch den Trainerwechsel und durch den Neustart und auch durch die Urlaubszeit haben alle einfach gesagt, wir fangen bei Null an. Und das war dann tatsächlich so. Und von der Einstellung und von der Laufbereitschaft und vom Willen und von der Wahrnehmung und vom Aufnehmen, sie sind wirklich durch die Bank top gewesen vom ersten Tag an. Darum bin ich sehr, sehr zufrieden mit meiner Mannschaft und darum bin ich auch so überzeugt, dass wir es schaffen werden, weil wir eine gute Truppe sind, die zusammenhält und wo jeder Gas gibt. Und somit bin ich ganz zufrieden, wie es läuft.
Aber trotzdem, auch wenn Sie sagen, es ist jetzt nichts Besonderes, dass Sie da verlangen, sondern was natürlich ist, irgendeinen Trick, irgendein Geheimnis müssen Sie ja haben. Weil wenn wir an das Jahr 2021 zurückdenken und Ried ist heute auch schon einmal genannt worden, da sind Sie ja auch, im Frühjahr haben Sie das übernommen, haben Ried gerettet, so drastisch kann man es schon ausdrücken. Und da haben Ihnen ja auch sehr schnell alle vertraut, so hatte man zumindest das Gefühl von außen, und alle haben einen Strang gezogen.
Ja, das hat zum einen natürlich, dass es in Ried gut funktioniert hat und dass wir jetzt auf dem Weg sind, wo es auch funktioniert hat, schon zum einen mit dem zu tun, was René vorher angesprochen hat. Ich habe einen klaren Plan und klaren Stil, wie ich Fußball spielen möchte. Und da gehört gutes Verteidigen als Basis einfach dazu. Und das habe ich den Jungs relativ schnell verständlich gemacht, dass es ohne das nicht gehen wird. Und das ist auch relativ einfach. Du schaust dir die Tabelle an, hast 3 Punkte, hast 40 Gegentore bekommen. Da wird kein Spieler dabei sein, der sagt, das war gut. Also somit war der Ansatzpunkt ganz einfach und dann haben wir in der Vorbereitung tolle Ergebnisse erreicht, haben dann das erste Spiel gegen Wattens gewonnen und somit hast du die Spieler dann auf deiner Seite und das Spiel und in Ried war es ähnlich, René hat es vorher angesprochen, wir waren 2-0 hinten gegen Hartberg, haben dann 3-2 gewonnen, also wenn dieses Resultat nicht so zustande gekommen wäre, vielleicht wäre das dann gar nicht so gelaufen, aber wir haben dann in dieser Qualifikationsgruppe damals unfassbare Resultate gehabt. Wir haben 10 Spiele gehabt, nur 1 verloren und haben dann mit 17 Punkten, die wir da geholt haben, relativ souverän diese Liga gehalten. Und ja, wenn uns das jetzt wieder gelingt, dann werden wir es wieder schaffen.
Aber René, vielleicht eben, weil auch das Spiel angesprochen wurde, als ehemaliger Gegner auf dem Platz und jetzt immer noch in anderer Funktion halt beim Verein, was hat er an sich, dass dann offensichtlich auf einmal alles zusammengeschweißt wird und alle gegen einen, in dem Fall dann den Gegner.
Ich glaube, das Riesenkompliment ist für einen Andi Herauf ist, dass jeder, der gegen Andi Heraufs Mannschaften spielt, hasst es, gegen diese Mannschaften zu spielen. Und ich meine das wirklich ernst, weil es ist einfach brutal schwierig. Und wir sind in Österreich und wir sind jetzt nicht auf dem Top-Level, wo du sagst, okay, du bist spielerisch so eine super Mannschaft, dass du einen tiefstehenden Gegner, der gut verteidigt, ausspielen kannst. Und das ist eben dieses, vielleicht ist es auch pragmatisch, aber wenn es mir Punkte bringt und im Fußball geht es nur um Punkte und da geht es nicht darum, wer spielt den schönsten Fußball oder wer den attraktivsten oder wer den intensivsten, sondern wer spielt den, der mir am meisten Punkte bringt oder der generell am meisten Punkte bringt. Und das ist, also ich kann nur sagen, wenn wir gegen Mannschaften vom Andi gespielt haben, war es einfach zach. Ich kann mich erinnern, ja, wir haben dann die zweite Partie, haben wir 1-0 hinten und ich kann mich erinnern, wir haben gefühlt 70 Minuten lang dann um ihren 16er herumgespielt, haben aber nicht wirklich eine konkrete Torschance gehabt. Und dann verzweifelst. Und so hat Ried aber ihre Punkte gemacht. Und das ist, ich finde, das ist überhaupt nichts Verwerfliches, mit einem defensiven Ansatz Fußballspiele zu gewinnen. Also ich habe da Respekt davor, dass es funktioniert.
Freut Sie das?
Ja, absolut. Freut mich sehr.
Wenn man es hasst gegen Sie und Ihre Mannschaft.
Das ist zum einen das. Ich sage auch meinen Spielern immer wieder, wir müssen so unangenehm sein, dass die Gegner dran verzweifeln. Wenn wir das schaffen, dann sind wir auf einem guten Weg. Und natürlich freut es mich, wenn René solche, ich nehme das wirklich als Kompliment, mir sagt, weil man darf ja eines nicht vergessen. Das ist ja nicht einfach so, wie man sagt, im Bus parken, sondern da steht ja was dahinter. Das ist ja im Detail, das ist ja so wie andere im Positionsspiel Stunden verbringen wir oder haben wir Stunden verbracht, ganz einfach im Detail Räume, Passwege zuzustellen, zu schließen. Das ist viel Arbeit. Und was ich auch erwähnen möchte, man darf auch nicht vergessen, es gibt Sportarten, zum Beispiel den Handball. Vor kurzem haben wir noch über die Europameisterschaft im Handball, waren wir alle verzückt und begeistert. Das lebt vom Verteidigen, ja? Vom Verteidigen und vom Umschaltspiel dann ganz einfach. Und Basketball, da werden Jungs gefeiert, die am Rebound den Ball wegschlagen vom Korb. Die feiern sich. Und warum dürfen wir uns nicht feiern, wenn wir gut verteidigen? Und drum,
nervt Sie das dann, wenn das ja, dann immer wieder so hingeworfen
ja,
wird?
Ja, klar, es nervt mich zum Teil, aber ich kann mir dieses Kompliment dann auch selber immer machen. Und jetzt schaue ich mir die Sendung dann immer an und freue mich, weil ich es gehört habe und weil ich die Bestätigung erfahren habe. Und was ich auch natürlich sagen muss, man darf ja nicht vergessen, es reicht ja nicht nur, den Bus zu parken, wie auch immer man das sieht, sondern wir haben 17 Punkte damals mit Ried gemacht. Wir haben ein weit besseres Torverhältnis gehabt als Ried im Halbjahr zuvor. Ich habe mich mit meinen Nationalmannschaften für 5 Weltmeisterschaften und Europameisterschaften qualifiziert. Und du kannst dich nicht qualifizieren, wenn du nur verteidigst. Also das Fußball besteht aus Verteidigen und Angreifen. Und wie das dann jeder macht, wie, welchen Spielstil jeder wählt, das bleibt jedem selber überlassen. Wenn du da unten drin steckst, ist für mich die oberste Prämisse, ganz einfach gut zu verteidigen, wenig Gegentore zu kriegen. Und wenn du das schaffst, dann hast du mal die Basis geschafft und alles andere, was darüber hinausgeht, ist dann notwendig, um die Punkte zu machen, um drin zu bleiben.
Ja, und Fakt ist, Sie haben ja jetzt schon mehr Punkte gemacht als Markus Mader und Alexander Schneider im Herbst mit dieser Mannschaft. Fakt ist aber auch, dass diese zweite Saison nach der Aufstiegssaison für Austria-Nussdorf eine schwierige war. Christoph Jochen blickt für uns noch einmal zurück auf die letzten 1,5 Jahre.
Die endlosen Weiten des Internets, sie haben genug Potenzial, um die Saison der Lustenauer Austria zu beschreiben. Die zweite Saison, sie ist zu schwierig. Die zweite Saison, sie ist ein Schlag ins Gesicht.
Lustenauer, bitterste Enttäuschung überhaupt.
Sie haben die meisten Tore bekommen, die wenigsten geschossen. Das ist halt das Rezept für Platz 12.
Jeder Einzelne da glaubt, dass er Bundesliga-Kicker ist und kein einziger hat bewiesen, dass er Bundesliga-Kicker ist in der Mannschaft.
Du probierst alles, ganz ehrlich, wenn du in der Kiste bist. Da probierst du von Platzwechseln in der Kabine, du nimmst neue Schuhe, du machst Mannschaftsessen, du gehst kegeln, du gehst einmal, fünf wollte ich sagen, 3-4 Bier trinken. Ich meine, schlechter kann es eh nicht werden.
Du trinkst ja 3, 4, 5 Bier, versuchst alles, holst Spieler und wechselst den Trainer, alles neu, um die Hoffnung zu bewahren.
Bei denen ist vom Gefühl her, alles, was sie angegriffen haben, hat nicht mehr gegriffen. Deswegen glaube ich, waren sie sehr froh, dass sie einen Reset-Knopf drücken, nochmal neu starten, was Neues probieren. Und deswegen bin ich richtig gespannt, wie diese Geschichte jetzt dann weitergeht.
Wie sie begonnen hat, ja, das wissen wir alle. Der Herbst historisch schlecht, kein einziger Sieg bis Weihnachten. Eine Mannschaft komplett aus der Bahn geworfen, komplett am Boden. Frustration, ein Hilfswort für die Stimmung am Rhein.
Also ich sag, letztes halbe Jahr hat man über uns gelacht. Man redet immer, dass wir 40 Gegentore gekriegt haben. Ich meine, das ist halt schon viel.
Viel auch, um es emotional wegzustecken, verlieren wird einfach nie zur Gewohnheit, auch wenn es fast jede Woche passiert.
Es ist wieder noch ein Tiefpunkt und unglaublich, mich zerreißt innerlich fast.
Weil es war einfach qualitativ zu wenig.
Man kann es ja nicht mehr verstecken. Ich rede ganz offen, es ist einfach Qualitätssache. Wir sind einfach nicht Bundesliga-tauglich, ganz einfach.
Alles Kopfsache.
Zum Schluss die Niederlagen, wenn es da schon ins Spiel reingegangen ist, bis die letzten Spiele, hast du schon teilweise gedacht, wie soll man das so überstehen?
Aber das ist Schnee von gestern. Eigentlich beginnt die Saison für die Lustenauer noch einmal neu, nach der Punkteteilung.
Jeder Punkt ist Gold wert, die Punkteteilung so viel wert wie noch nie für einen Verein, glaube ich.
Alte Memes, alte Binsenweisheiten, abgerechnet wird zum Schluss. Zumindest Buzz Lightyear glaubt fest an den Klassenerhalt.
Also, bildlich schön dargestellt, wie ich finde, in diesem Beitrag. Wir haben da Dominik Schiarenes Wette gesehen, Torhüter, der dafür bekannt ist, dass er seine Meinung sagt. Das ist Ihnen vielleicht nicht unbekannt. Sie haben auch immer ganz gern nach dem Spiel aus der Emotion heraus gesagt, wie es ist. Hat er denn Recht damit gehabt, dass Lustenau nicht bundesligatauglich gewesen ist vor dieser Winterpause?
Ja, vielleicht waren sie es zu dem Zeitpunkt, wenn er das so gesehen hat. Ich meine, jetzt zeigen sie ja, dass sie es sind. Aber ich verstehe ihn da zu 100%, wenn du pausenlos jedes Wochenende 2-3 Tore kriegst und nichts gewinnst, dann macht das was mit dir auch auf der mentalen Ebene und dass man dann einmal vielleicht nach einer erneuten Niederlage dann die Nerven ein bisschen weg hat, ist für mich verständlich, aber ich glaube, wenn man das große Ganze jetzt sieht, ist es nicht ganz so dramatisch, wie er es vielleicht damals gesehen hat.
Welche Rolle, Andreas Herf, haben auch die Neuzugänge oder spielen sie, die sie ja geholt haben mit Gorzler, mit Mikic, mit Meisel? Dann haben sie ja den einen oder anderen Fehlgriff auch aussortiert, wenn ich das so sagen darf, mit Jonathan Schmidt und Nikolai Bahn-Fredriksen.
Ja, also Gott sei Dank habe nicht ich die aussortiert, sondern...
Und Sie haben vermutlich Ihre Meinung dazu abgegeben.
Ich habe meine Meinung dazu abgegeben, aber da war der Verein auch relativ einsichtig und hat gesagt, ganz einfach, wir haben Fehler gemacht. Und das war auch das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Ich habe auch in meinem Gespräch mit dem Verein, als man mich kontaktiert hat und gefragt hat, ob ich mir diese Aufgabe antun möchte und mir das zutraue.
Hat man tatsächlich gesagt?
Das haben mich andere gefragt, Freunde und Familie, warum tust du dir das an, gehst von Bregenz weg, wo alles gut läuft und so. Aber ob ich es machen möchte, habe ich gesagt, ja, ich möchte das machen, weil es war spannend, ganz einfach, weil du siehst ganz einfach, es läuft nichts zusammen. Aber in dem Gespräch habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass die Verantwortlichen auch gesagt haben, wir haben Fehler gemacht. Und diese Einsicht war mir ganz wichtig, weil es gibt ja natürlich auch, hätte auch sein können, dass sie sagen, ja, es ist eh alles gut, nur der oder der trägt die Schuld. Aber man hat selber gesagt, im Vorstand auch und Alex Schneider auch hat gesagt mit dem Investor, wir haben Fehler gemacht, es sind Dinge passiert, die nicht gut gelaufen sind. Ein Jahr vorher sind sie toll gelaufen und ein Jahr später eben nicht. Und das muss man sich eingestehen können und das hat der Verein wirklich auch gemacht. Und somit haben wir die eine oder andere Personalie gehabt, die den Verein verlassen hat und man hat mir die Möglichkeit gegeben, den einen oder anderen dazu zu holen, was auch wichtig war. Es ist nicht so, dass wir jetzt natürlich das große Geld hatten und jetzt diese Top-Verpflichtungen geholt haben, um sich die Vereine gerissen haben, aber es waren gute Spieler oder es sind gute Spieler, von denen ich weiß, dass sie zum Teil auch diese Geschichte in Ried schon einmal mitgemacht haben.
Und es waren die auch, so hört man, wegen Ihnen gekommen sind?
Ja, freut mich natürlich auch. Ich habe mit allen Gespräche geführt und ich habe noch dann die zwei Spieler von Türkgücü geholt, mit denen ich auch sehr, sehr gut gearbeitet habe und mit denen super funktioniert hat, menschlich. Und das ist wichtig. Wir haben 5 Spieler geholt, die wissen, was ich möchte. Ich weiß, was sie können. Und sie sind alle menschlich so schwer in Ordnung, dass ich weiß, dass sie in dieser Gruppe gut Fuß fassen werden und Fuß gefasst haben und dass sie uns ganz einfach als in der Gruppe weiterhelfen. Und das ist das Wichtigste. Und somit sind wir jetzt, glaube ich, auf einer Basis oder auf einem Niveau, wo wir wirklich in diese letzten 11 Spiele gehen können. Und es war am Anfang fast unmöglich. Mittlerweile sehe ich es als schwierig, aber trotzdem möglich, um das zu schaffen.
Sie haben den Investor erwähnt, Ahmed Schäfer mit Coresports. Jetzt ist es ja aber grundsätzlich so, und auch das ist kein Geheimnis, dass Sie mit dem Weg, den Sie da jetzt auch einschlagen für die Qualifikationsgruppe, grundsätzlich von dem eigentlichen Weg, der ja von Coresports vorgegeben wurde, junge Spieler, die vom Kooperationspartner Clermont Foot aus der Ligue kommen, einzusetzen, weiter auszubilden, im Idealfall gehen sie dann besser ausgebildet nach Frankreich zurück, abweichen.
Oder werden verkauft, genau.
Ja, das war dem Verein. Das auch viel Überzeugungsarbeit?
Und gar nicht, weil es dem Verein ganz klar war, dass man in dieser Phase, und auch das war natürlich ein klares Zugeständnis auch und eine ganz klare Analyse, weil wenn wir jetzt, oder wenn der Verein jetzt im Winter wieder die Variante gewählt hätte mit jungen Talenten, die man ja zweifelsohne holen hätte können, dann wäre das ein Experiment gewesen mit einem großen Risiko. Jetzt ist es natürlich auch noch keine Garantie, dass wir es schaffen, aber dem Verein war es ganz klar und auch dem Investor ganz klar, dass wir von diesem Weg, der absolut in Ordnung ist und der auch super funktioniert hat, mit Teixeira, Cham, Tabakovic, das waren Top-Leute, die in Lustenau gespielt haben, abweichen musste, um ganz einfach dieses Ziel überhaupt noch im Auge zu haben oder möglich zu machen, die Liga zu halten. Und ich habe dem Verein auch dann ganz klar gesagt, im Sommer könnt ihr den eingeschlagenen Weg wieder fortsetzen, weil er Sinn macht und weil er für den Verein auch Sinn macht. Und weil
auch
er
mit Ihnen? Ihr Vertrag geht ja bis Sommer.
Das ist die Frage dann, da wird man sich drüber unterhalten und das habe ich dem Verein auch dann relativ schnell gesagt, macht euch keine Sorgen jetzt, was über den Sommer hinaus ist. Wir machen die Geschichte jetzt, wir versuchen die Liga zu halten und im Sommer ist es dann ganz einfach wieder möglich, talentierte, junge Spieler wo auch immer herzuholen, um sie auszubilden, um sie später weiterzuverkaufen. Und das macht Sinn. Aber das wäre jetzt zu hohes Risiko gewesen, jetzt 3, 4, 5 Spieler mit 17, 18, 19 Jahren zu holen, die du erst integrieren musst, ist ja auch sprachlich nicht so einfach. Ich habe Gott sei Dank das Privileg, Französisch zu sprechen und kann mit den Spielern sehr, sehr gut kommunizieren. Habe auch einen Athletiktrainer, der Franzose ist und von der Warte ist es viel einfacher. Aber wenn du da 5 Franzosen jetzt nochmal dazugeholt hättest, die Zeit hätten wir nicht gehabt, die zu integrieren und die da vorzubereiten für diese schwere Mission. Und deswegen für jetzt, für dieses halbe Jahr mal Abweichung und danach wird man sehen, wie es weitergeht.
Der Sportkoordinator Alexander Schneider, der kommt ja auch von Coresports, der hat bekannt gegeben Anfang der Woche, dass er mit Saisonende aufhören wird, dass er nach 4 Jahren Lustenau nicht weitermachen wird. Wollen wir mal reinhören, was er heute nach dem Spiel bei Rapid zu sagen hatte zu der Thematik.
Davon waren wir auch im Winter überzeugt, als wir an die geholt haben. Ich glaube, die Mannschaft hat jetzt 4 Punkte geholt aus den 4 Spielen. Das Salzburg-Spiel klammern wir jetzt vielleicht mal ein bisschen aus. Aber man sieht, das, was wir auch nach dem ersten Spiel gesagt haben, mit uns ist noch zu rechnen. Wir werden bis zum Schluss kämpfen, damit wir die Liga halten. Und ich glaube, ja, das kann man definitiv so sagen, dass es bislang ein guter Start war mit Vorbereitung und den ersten 4 Spielen in unserer Situation.
Die Mannschaft ist bereit, die Mannschaft nimmt den Kampf an, sagen Sie. Was hat sich denn Ihrer Meinung nach verändert im Gegensatz zu vor ein paar Monaten innerhalb der Mannschaft, in dem, wie dieses Gefüge jetzt ist, dass man eben auch bereit ist für den Abstiegskampf?
Ja, also ich glaube, wir haben natürlich auch ein paar Änderungen im Kader vorgenommen. Wir haben mit Andi einen neuen Trainer, aber ich glaube, Andi hat es auch gesagt, schon an dem Tag, als er kam, Die Mannschaft hat gut trainiert, es war ein Drive drin. Die Mannschaft hat sich im Winter halt nochmal den Reset-Knopf gedrückt und sich ein bisschen versucht frei zu machen von der Hinrunde, wo natürlich vieles nicht geklappt hat. Ja, von daher, aber oft kann man es vielleicht auch nicht ganz so erklären manchmal. Dann war es natürlich enorm wichtig, gegen WSG den Sieg zu holen mit einer guten Leistung, der das den Glauben dann final zurückgebracht hat. Ich glaube, in der Vorbereitung war der Glaube schon da, das hat man gemerkt. Aber dann natürlich der erste Sieg tat dann allen gut. Und ja, jetzt sind es noch 11 Spiele.
Alexander Schneider, Sie haben verkündet vor einigen Tagen, dass Sie Austria-Lustenau im Sommer verlassen werden in Ihrer Funktion. Nehmen Sie uns ein bisschen mit, wie war die Entscheidungsfindung?
Es war jetzt kein Schnellschuss, sondern natürlich ist die Entscheidung gereift. Ich bin jetzt gut vier Jahre in Lustenau und dann trifft man sich nicht so eine Entscheidung leichtfertig. Aber es war schon häufiger mal die Frage, ich bin auch noch jung und jetzt sind es dann im Sommer 4,5 Jahre. Und ja, man hat dann viel gesehen, auch in Lustenau, aber auch andersherum. Wir haben beide dann gesagt, es ist vielleicht gar nicht schlecht, oder ich habe das dann auch so gesagt, dass es einen neuen Impuls benötigt, auch vielleicht mal für alle Seiten gut. Und von daher, jetzt ziehen wir aber die Saison noch durch und es ist alles gut. Das war eine persönliche Entscheidung, die ich getroffen habe und jetzt ist wieder Fokus auf Klassenerhalt.
Wie sehr ist die Entscheidung schon gereift während dieser schwierigen Zeit, die Lustenau hatte? Hat das was damit zu tun?
Wenig. Ich glaube, klar, ist immer schwierig zu sagen dann im Nachhinein, aber ich glaube auch, wenn wir genau die gleiche Saison gespielt hätten wie letztes Jahr mit relativ wenig Sorgen, dann wäre auch sehr, sehr gut möglich gewesen, dass das jetzt der Fall gewesen wäre, weil es eine normale Entwicklung, glaube ich, ist. Und 4,5 Jahre in einem Verein ist heutzutage auch nicht mehr so üblich. Und von daher würde ich es jetzt noch nicht mal auf irgendwelche Ereignisse oder irgendwelche Phasen reduzieren, sondern es ist ein Prozess, genauso wie sich der Verein entwickelt, genauso wie Spielerprozesse machen, wie Trainerprozesse machen, ist das, glaube ich, so und nicht auf einzelne Erlebnisse zurückzuführen.
Ja, soweit also der noch Sportkoordinator Alexander Schneider zu seiner Personal, seiner Entscheidung, aber auch zu Andreas Herraff. René, sehen Sie grundsätzlich Gefahren darin, dass er jetzt geht im Sommer? Auch bei Andreas Herraff weiß man nicht, wie es dann im Sommer weitergeht. Und ich erinnere an den letzten Sommer, da war ein großer, ich möchte nicht sagen Vorwurf, aber etwas, was immer wieder genannt wurde vom Vorgänger von Markus Mader, dass der Kader so spät zusammengestellt wurde. Wir erinnern uns an das Foto zu Saisonbeginn, wo, glaube ich, 8 Spieler und 8 Betreuer drauf waren. Also sehen Sie da potenzielle Gefahren?
Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Strukturen generell in Lustenau kaum, also da seriöse Einschätzung zum Abgeben, das war halt einfach nicht in Ordnung, aber ich glaube trotzdem, das ist halt wieder das Thema Klarheit. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass gewisse Positionen, und das sind halt die Trainerposition oder die Sportdirektorenposition oder wie es hier auch genau ausformuliert heißt in Lustenau, ich glaube, dass es schon vom Vorteil ist, dass wenn da Klarheit herrscht und die mal besetzt sind, auch fürs nächste Jahr. Aber, und das ist, glaube ich, unter dem steht alles in Lustenau, es geht um den Klassenerhalt. Und das ist das ohne Klassenerhalt, glaube ich, braucht man in Lustenau, metaphorisch gesagt, jetzt nicht einmal weiterreden, glaube ich. Weil dann ist einmal dieses große Ziel nicht geschafft. Aber ich glaube, Klarheit und Planungssicherheit ist schon was einem Verein gut tut.
Andreas, würden Sie es, oder sehen Sie es auch, wie gesagt, das ist einmal voller Fokus auf Klassenerhalt und im Sommer kann man dann auch wieder zu dem alten Weg, möchte ich sagen, zurückkehren. Aber würden Sie zum Beispiel, was den Nachfolger betrifft, Klarheit wünschen? Oder gibt es schon Tendenzen, in welche Richtung das dann gehen soll, wer das werden kann?
Ja, ich wurde natürlich auch erstmal von Alex selber informiert, dass er diesen Schritt gehen möchte. War der Erste, der es dann gesagt hat. Dann hat er mit dem Vorstand natürlich vorher auch das Gespräch geführt und dem Vorstand mitgeteilt, dass er diesen Schritt machen möchte. Und wir haben dann in der internen Runde auch diskutiert, also nicht diskutiert, aber ich wurde informiert. Und man hat mir dann auch gesagt, dass man natürlich auch schon die Fühler ausgestreckt hat, um jetzt auch zeitnah schon einen Nachfolger für Alex zu finden. Und das wird der Verein tun, da bin ich nicht involviert. Das ist jetzt nicht meine Geschichte, ich habe eh genug zu tun. Aber ich glaube, dass der Verein das dann schon ganz clever macht. Und natürlich ist es von Vorteil, wenn diverse Positionen in Clubs frühzeitig und gut besetzt sind. Aber manchmal, und wir sind jetzt hier in Lustenau ganz einfach in einer Ausnahmesituation, was diese Saison betrifft. Und dann wird man ganz einfach, auch was den Trainer betrifft, dann ja, im Sommer Entscheidung treffen, ob es ich dann bin, ein anderer, was auch immer passiert. Jetzt steht es einfach darum, oder jetzt geht es einfach darum, den Klassenerhalt zu schaffen, weil, wie er gesagt hat, wenn wir es nicht schaffen, dann brechen da vorerst sowieso mal alle Themen, man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Wobei auf der anderen Seite der Club ganz klar Stadionneubau auch da schon weiß, was er vorhat. Aber ich bin der Meinung, dass es ganz einfach viel, viel oder ganz wichtig wäre, wenn der Club mit all diesen Vorhaben, die er hat, Erstliga-Niveau hätte, ja.
Dann nur, damit ich es gefragt habe, abschließend, es gibt ja manchmal so schöne Klauseln in Verträgen, dass wenn ein Klassenerhalt geschafft wird oder so, dass sich gewisse Verträge verlängern. Ist das bei Ihnen der Fall oder Nein. nicht?
Das ganz heißt, klares Faktum, mein Vertrag ist mit Sommer mal beendet und wir werden uns dann im Fall des Klassenerhalts zusammensetzen und schauen, wie es weitergeht.
Okay, also Trainer und Sportkoordinator, zwei interessante Personalien bei Lustenau. Sportkoordinator grundsätzlich, René, Sie sind jetzt Teil der Scouting-Abteilung bei Hartberg. Etwas, wo Sie sagen, ja, das wäre jetzt vielleicht für mich auch so der nächste Schritt, der mich interessieren würde?
Ja, ich glaube, diese ganzen Bezeichnungen, es gibt ja, man kann sagen, der sportliche Leiter, dann ist es der Gesamtvorstand Sport und dann ist es der Sportdirektor und dann ist es
Geschäftsführer Sport
und Geschäftsführer von allem. Und woran es mir oder was mir am wichtigsten gerade im Moment ist, ist einfach viel, viel zu arbeiten, viel, viel zu lernen. Das ist gerade so eigentlich so mein Credo, das ich verfolge und ich versuche und ich bin auch wirklich dahinter, auch was so Fortbildungen betrifft. Das ist so, was mir eigentlich im Moment das Wichtigste ist, wirklich dieses Lernen. Und ja, wenn es dann einmal, nennen wir es mal Sportkoordinator, musst halt definieren, was das für dich ist. Aber es hört sich schon mal schon
sportlich schleichern. Verantwortlich, ja. So können wir es, glaube ich.
Ja, also ich glaube, wenn man mich ein bisschen kennt von der Persönlichkeitsstruktur, ich bin halt ein Mensch, der dann trotzdem Verantwortung übernehmen will und Entscheidungen treffen will. Und das ist natürlich im Scouting jetzt nicht so ausgeprägt gefragt, aber das ist halt trotzdem ein super Einstieg gewesen für mich. Oder es ist ein Job, der mir auch Spaß macht. Aber so im Long Run gesehen, glaube ich, ist es dann doch nicht. Also ich werde nicht ewig Scout bleiben, das ist auch kein Geheimnis, aber es, wie gesagt, im Moment war es ein super, super erstes, nennen wir es mal, Lehrjahr. Ich glaube, ich habe schon einiges mitnehmen können und ja, man lernt ja nie aus.
Ja, aber durchaus erfolgreicher als Scout mit Maximilian Entrup, den wohl wichtigsten Spieler in der Saison oder einen der wichtigsten Spieler beim TSV Hartberg, entdeckt oder wiederentdeckt, wenn man das so sagen darf. Sie haben ihn von der Regionalliga wieder in die Bundesliga geholt. Wie ist das abgelaufen damals?
Ja, es war so, dass ich, auch wie ich selber noch aktiv war, die Regionalliga Ost, weil ich aus diesem Bereich ja auch, oder selber dort gespielt habe in dem Bereich, immer mitverfolgt habe. Und es war eigentlich immer wieder so, die letzten, wenn du 3 Jahre zurückgeschaut hast, hast du immer gesehen, Entrup um die 20 Tore. Dann habe ich noch einige Mitspieler, die Freunde sind von mir gehabt, die mit ihm zusammen spielen oder gegen ihn spielen. Und dann habe ich lustigerweise auch natürlich ein bisschen Videoscouting wollte ich machen bei ihm. Und es hat aber nur ein Spiel gegeben, das war im Cup gegen Austria Lustenau sogar. Da war der Andi noch nicht Trainer. Also brauchst du nicht so böse schauen, bitte.
Nein, gar nicht. Ich höre dir nur zu.
Und da war eine Aktion dabei, wo er einen Ball bekommt und er den Mark im Rücken und er hat einen unglaublich guten ersten Kontakt und hat ein sehr ordentliches Tempo und hat einen unglaublichen Abschluss. Und das habe ich dann mit dem Lina Landi halt auch besprochen und generell das besprochen und so, wir sind dann halt ins Reden gekommen und gesagt, ja, eigentlich ist es ein wahnsinnig kompletter Spieler, der auch zu dieser Art, wie wir Fußball spielen wollen, zu Markus vor allem überragend passt. Und man muss auch ehrlich sein, und da wird es in Lustenau, weiß ich nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist halt Österreicher Topf elementar. Und wir haben jetzt wahrscheinlich mit einem der besten Stürmer in der Liga, und der ist noch Österreicher auch, also wir haben ein bisschen, ja, Jackpot vielleicht aufgeschossen, aber ja, es ist jetzt nicht aufgrund von mir, dass der Max Entrup funktioniert, dass der Hauptgrund ist, weil er einfach ein überragender Fußballer ist. weil er sich, glaube ich, von seiner Persönlichkeit richtig, richtig weit entwickelt hat. Und weil der Markus ein Trainer ist, der dieses System, er hat jetzt nicht die Mannschaft für ihn gebaut, aber dieses System passt ja auf ihn zugeschnitten wie weiß ich was, also perfekt. Und ja, also wie gesagt, es geht da wirklich gar nicht um mich, sondern der Herr da drüben, der macht das schon allein.
Ja, also da haben wir schon zwei wesentliche Faktoren erwähnt, die dazu geführt haben, eben mit Maximilian Entrop und mit Markus Schopp, dass der TSV Hartberg eine Rekordsaison spielt mit im Moment 33 Punkten, Christoph Jochum. Was hat sonst alles dazu geführt, dass es, was die Meistergruppe betrifft, richtig gut ausschaut für Hartberg?
Die vielen Gesichter der Hartberger, die vielen Gesichter des Erfolges, einige stechen hervor. Entrop zum Beispiel, Salinger zum Beispiel, aber vor allem schon dieser Trainer, Markus Schopp, wie der das macht.
Hartberg ist Markus Schopp, ganz einfach. Mit Markus Schopp ist es eine Mannschaft, die wie ausgewechselt ist. Man sieht die anderen Trainer, die waren, da hat es keiner geschafft, die Mannschaft so zu formen wie Markus Schopp.
Der Punkteschnitt, den sich Schopp mit seiner Mannschaft in der aktuellen Saison erarbeitet hat, der beste, den die Steirer jemals in der Bundesliga einfahren konnten. Eindeutig besser als seine Vorgänger. Erfolgreicher als Schopp war nur Chris Ilzer, allerdings in Liga 2.
Markus Schopp passt zu Hartberg, Hartberg passt zu Schopp. Und speziell für diesen Trainer ist es wichtig, einen Verein zu haben, wo er gefühlt das alleinige Sagen hat und schalten und walten kann, wie er möchte.
Und dann wachsen auch die Spieler über sich hinaus, Salinger zum Beispiel. Oder auch Maximilian Entrop, der in Hartberg zum Nationalspieler reift.
Maximilian Entrop, wow! Na boom!
Marco Schopp hat es geschafft, dieser Mannschaft auch irgendwo einen Charakter zu vermitteln. Einstellung war bei seinen Mannschaften immer schon sehr, sehr gut. Aber mittlerweile ist es eben auch sehr, sehr ansehnlich gewesen, was da zu sehen gewesen ist. Und das ist aller Ehren wert.
Das Selbstverständnis der Steirer hat sich verändert. Sie definieren sich längst nicht mehr per se als der Underdog. Das Selbstvertrauen geboostert.
Jeder muss auch die Eier dazu haben, das Spiel so zu spielen, wie er das will. Ich glaube, dass wir auf gar keinen Fall drüber performen, vielleicht sogar unterperformen. Wenn man sich die Qualität einzelner Spieler anschaut, ich glaube, das ist unglaublich, dass solch gute Spieler in Hartberg spielen.
Es scheint, als wäre sogar auf Dauer einiges drin.
Dass man eine Rolle einnimmt, wie jetzt Klagenfurt hat, dass man permanent in den Top 6 ist. Das traue ich Hartberg zu, wenn die Mannschaft zusammenbleibt, wenn der Trainer nicht dem Lockruf eines größeren Vereines irgendwann einmal schwach wird.
Denn eines ist klar und eigentlich offensichtlich.
Ich glaube, dass Markus Schopp im österreichischen Trainerpool derjenige ist, der die größten Chancen hat, ins Ausland zu kommen.
Denn er ist das wahrscheinlich Wichtigste der vielen Gesichter der Hartberger.
Also da waren viele interessante Spieler dabei, die alle dazu beitragen, dass es gut läuft für den TSV Hartberg. Maximilian Entrop haben wir schon kurz angeschnitten, auf Markus Schopp werden wir noch eingehen. Ich möchte natürlich auch Raphael Salinger ganz kurz ansprechen, der ja jahrelang als Nummer 2 hinter Ihnen gestanden ist, Ihnen quasi den Rücken freigehalten hat, wenn man das so sagen möchte. Wie sehen Sie auch seine Entwicklung? Also ich glaube 38 Spieler sind es jetzt, die ja jetzt die Nummer 1 ist. Wie macht er seine Sachen?
Ja, grundsätzlich sehr gut. Es war ja auch schon so, der Salle, auf ihn hast du dich immer verlassen können. Also wenn ich dann einmal verletzt war oder gesperrt, ist er auch hin und wieder vorkommen. Also da sage ich da mit aller Offenheit, da hast du nie ein schlechtes Gefühl gehabt, wenn der Salle übernommen hat. Und ich glaube, was ihm jetzt, er macht es ja sehr, sehr, sehr gut. Und was ihm halt noch entgegenkommt, ist halt diese, das sind wir wieder von Art des Fußballs, dieser Ballbesitzfußball, ich kenne, also das klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber ich stehe hinter der Meinung, ich glaube, dass der europaweit wahrscheinlich der Beste ist mit dem Fuß. Das meine ich zu 100% ernst. Da ist halt überragend und dann aufgrund dessen, wie wir das Spiel aufbauen, kommt diese Stärke halt extrem zur Geltung. Aber ja, ich glaube, also es braucht immer einen guten Tormann, damit du erfolgreich bist und da hat er seins dazu beigetragen.
Sie kennen ihn ja auch aus den Nachwuchsteams beim ÖFB. Was sagen Sie zur Entwicklung?
Unfassbar, top. Dass er so gut mit dem Fuß ist, wie er jetzt sagt, das wusste ich nicht. Aber das ist natürlich, und das sieht man auch, Teil des Spiels der Hartberger. Und wenn wir nochmal zu meinem Spielstil kommen, ich finde das, was die Hartberger machen, überragend. Ja, es macht mir Riesenspaß, zuzusehen, wie sie es machen. Und da muss ich auch den Hut ziehen, wie sie spielen. Und ich muss auch den Hut von Marco Schopp ziehen natürlich, weil er ist dieser Architekt dieser Geschichte. Und wie sie es in dieser Saison machen, ist eine Sensation. Ich habe sie einmal gesehen, live in Lustenau. War kein Thema, dass ich da nach Lustenau gehe, war in Bregenz und habe das Spiel zugesehen. Habe sie 4-0 gewonnen und es war unfassbar, wie sie gespielt haben. Und da trägt natürlich er seinen Teil dazu bei, weil wenn du von hinten gut rauskombinieren kannst, wenn du den Gegner locken kannst und dich dann befreien kannst, dann findest du Räume vor, die du dann nutzen kannst. Und wenn du einen Tormann hast, der das beherrscht, sowohl kurz als auch lang mit dem Ball zu spielen, dann ist das ein Riesenvorteil.
Marc Janko war jetzt auch in diesem Beitrag zu sehen. Der hat einmal in einer unserer Sendungen den Begriff Shopball erfunden. Können Sie damit was anfangen? Aber ich denke, er wollte eben damit zum Ausdruck bringen, dass, wenn man den TSV Hartberg eben spielen sieht, man ganz klar diese Handschrift des Trainers sieht.
Man sieht sie ganz klar. Es kommt immer darauf an, also es ist verdammt mutig, was er tut. Und ich sage, in einer Situation, in der ich mich mit Lustenau befinde, wäre das Harakiri-Fußball, das zu probieren und zu versuchen. Aber wenn du so im... Darum wünsche ich den Hartbergern auch, dass sie oben dabei sind, weil dann ist es natürlich ein wunderbarer Fußball zuzusehen. Und die Frage ist, wenn sie unten dabei wären...
Ja, wobei, wie war das letztes Jahr? Im Frühjahr.
Ja, da war ja schon niemand am Feld mit dabei.
Ja, aber immer noch nah dran wahrscheinlich.
Ja, aber da muss man dann auch ganz offen und ehrlich sagen, da ist ja der Markus wieder zurückgekommen und da war es jetzt auch nicht der Fußball, den wir jetzt spielen. Also da muss man natürlich uns keine Illusion hingeben. Aber er ist da neu zum Verein gekommen und er hat den Verein wieder zum Leben erweckt. Und ich glaube, ich bin genau vor einem Jahr da gesessen und habe gesagt, dass es wahrscheinlich, also auf die Art der Markus wird es richten. Und es war eben dieser Weg und es ist ein Prozess. Es war ja nicht so, dass der Markus zurückgekommen ist und wir haben von hinten wieder rausgespielt, wie wir das jetzt tun. Also das muss man dann schon noch immer richtig, glaube ich, beurteilen. Aber ja, im Grunde genommen ging es da letztes Jahr im Frühjahr mal auch darum, Punkte zu holen und jetzt nicht unbedingt diese spielerischen Glanzlichter zu setzen. Aber ich glaube, das ist das Normalste im Fußball. Weil er ist zu uns gekommen, ich glaube, wir haben davor die letzten 30 Partien, haben wir gerade mal 5 gewonnen gehabt. Da ist es wichtig, siegen.
Ja, also Marco Schopp, ich habe Sie unterbrochen, schön, Andreas Herr, wollten
alles
Sie noch
gut.
Was?
Nein, alles gut, also ich kann dem nur beipflichten. Am Anfang geht es natürlich, das ist ein Prozess, der dauert seine Zeit, aber dann hat er in der Saison jetzt natürlich mit Beginn der Saison im Sommer, hat man dann ganz klar gesehen, seine Handschrift, das wurde von Spiel zu Spiel besser und er spielt einen fantastischen Fußball, ja.
Also ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn es um den TSV Hartberg geht. Aber René, da können Sie uns wahrscheinlich mehr erzählen. Er hat ja damals, als er seine zweite Ära begonnen hat bei Hartberg, das auch an gewisse Bedingungen geknüpft, dass sich infrastrukturell was tut, zum Beispiel beim TSV Hartberg. So hört man, dass sich die Trainingsbedingungen verbessern, dass ein Stadion gebaut wird etc. Jetzt ist das ein leidiges Thema. Ab 2025 kann man in dem Stadion nicht mehr spielen, weil keine mobilen Tribünen dann mehr erlaubt sind. Bis jetzt sind noch keine Bagger angerollt. Können Sie uns erhellen, wie das Projekt vorangeht oder auch nicht?
Nee, das Stadion schaut nicht mehr so aus wie da hinten. Also es sind leider noch keine Bagger da. Ja, ich glaube, es muss sich zwangsläufig bei unserem Verein stadiontechnisch was tun, weil sonst, das hört sich dann hart an, aber sonst muss man zusperren. Und das geht dann einfach nicht mehr, weil wenn man dann keine Lizenz mehr für die Bundesliga hat, dann waren die letzten 7-8 Jahre dann quasi umsonst. Ich meine, ich habe schon noch Hoffnung, dass sich da in dieser Richtung was tut, aber ich bin da jetzt eigentlich so ein bisschen der falsche Ansprechpartner. Also inwieweit die Gespräche sind, mit wem die Gespräche geführt werden bezüglich Stadion, kann ich leider nicht sagen.
Ja, aber trotzdem, Sie kennen ja auch Markus Schopp gut. Muss man sich da vielleicht Sorgen machen aus Hartberg-Sicht oder ist Brigitte Anhalt vielleicht schon ein bisschen nervös, weil dann auch die Gefahr vielleicht besteht, dass der dann irgendwann sagt, okay, dann haue ich den Hut drauf, weil wenn die Bedingungen nicht so da sind, dass wir zwar spielerisch alles tun und alles versuchen und weiterentwickeln, aber von der Infrastruktur her dann nicht mitgezogen wird, dann freut es mich nicht mehr, salopp gesagt.
Ja, also ich glaube, Sorgen braucht man sich keine machen, oder beziehungsweise in der jetzigen Phase. Ich meine, es ist ja doch noch unter Anführungszeichen ein bisschen weniger als eineinhalb Jahre und sicher müssen, wie vorher auch gesagt, müssen wir infrastrukturell auch wachsen. Und ich meine, wir sind damals relativ schnell aus der Regionalliga in die Bundesliga durchmarschiert und in gewisser Weise ist der Verein halt noch teilweise auf Regionalliga-Niveau stehen geblieben. Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass der Markus auch das gemeint hat bezüglich infrastrukturell und Bedingungen, dass man auch da mitwächst. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, glaube ich, in einem Verein, dass man nicht nur sagt, okay, wir haben jetzt die Bundesligamannschaft, die da oben ist und alles andere ist da, weil irgendwann geht sich diese Disbalance dann nicht mehr aus. Und ich glaube, du musst auch die andere Seite zum Wachsen bringen. Und ich glaube, dass, oder es ist wieder ein wichtiger Baustein für die Zukunft sein, in dem Bereich auch weiterzukommen.
Ja. Dann dürfen wir gespannt sein, ob es da jetzt bald einmal eine Meldung gibt, dass es dann irgendwann mal losgeht. Dauert ja auch eine Zeit lang, bis so ein Stadion gebaut wird. Da braucht man dann auch gewisse Ausweichstadien, wie man das ja jetzt im Fall von Austria Lustenau sieht, die im Moment im Bregenz spielen. Dann vielen lieben Dank an die beiden Herren für den Besuch. Dankeschön. Und die Einblicke in die diversen Themen. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten gefühlt und habe für Sie natürlich noch die Sendehinweise. Es wartet ja wieder eine internationale Woche auf uns, auf Sie. Es gibt bei uns zu sehen natürlich die Champions League am Dienstag und am Mittwoch mit ganz spannenden Spielen, unter anderem die Bayern im Rückspiel gegen Lazio am Dienstag und dann der Superdonnerstag mit Sturm Graz im Einsatz in der Conference League. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sie werden jeden Tag bei uns verwöhnt mit hoffentlich großartigem Fußball. Das war's von uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und jetzt gibt es eine neue Folge von Das Riesenrad mit Peter Backhult, der ist da heute zu Gast. Schönen Abend noch.
Sendung wurde präsentiert von Admiral. Wetten in einer anderen Liga.